Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, ich bin Jasmin Fromm und herzlich willkommen bei der Lauschvisite. Hier in diesem Podcast spreche ich mit Expertinnen und Experten aus dem Klinikum Osnabrück über ihren Fachbereich. Und bei dem Gespräch lerne ich, und dann lernt natürlich auch ihr, Neues über diese Fachbereiche und auch über die Experten oder die Expertinnen. Für diese Folge saß ich mit Dr. Matthias Denter zusammen. Er ist der ärztliche Leiter des Notaufnahmezentrums im Klinikum Osnabrück. Das Gespräch mit ihm, das kriegt ihr jetzt. Hallöchen, Herr Dr. Denter. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns im Aufnahmestudio sind.
Freue ich mich auch. Einen schönen guten Tag an Sie und an die Hörer. Und dann kann es losgehen.
Ja, Herr Dr. Denter, Sie sind ja der ärztliche Leiter des Notaufnahmezentrums.
Das ist richtig. Notaufnahmezentrum setzt sich zusammen aus einer interdisziplinären Notaufnahme, wo fast alle Bereiche des Klinikums ärztlich und pflegerisch arbeiten, und eine Aufnahmestation direkt im Anschluss und auch unter gleicher pflegerischer und ärztlicher Leitung. Eine Aufnahmestation ist eine Station, auf der Patienten, wo wir vermuten, dass sie nicht länger als einen Tag im Krankenhaus bleiben, liegen, beobachtet werden, nah an der Notaufnahme und auch ärztlich dort versorgt werden, um zu gucken, in welche Fachabteilung sie dann tatsächlich müssen ins Krankenhaus oder ob sie wieder am nächsten Tag oder noch am gleichen Tag entlassen werden können. Dort befindet sich auch die Chest Pain Unit, das heißt ein Bereich, wo Patienten am Monitor liegen, die Thoraxschmerzen haben, und da muss geklärt werden, haben sie einen Herzinfarkt oder haben sie keinen Herzinfarkt oder eine andere Erkrankung wie Lungenembolie. Diese Patienten bleiben dann meistens 6 bis 8 Stunden dort oder auch kürzer und werden dann entweder aufgenommen oder wieder entlassen.
Und wie lange sind Sie jetzt schon der ärztliche Leiter der Notaufnahmezentrums?
Seit 12 Jahren, eigentlich schon seit 16 Jahren. Im Übergang habe ich das eine Zeit lang teilweise mitbetreut, aber fest immer seit 12 Jahren.
Was haben Sie davor gemacht, wenn ich fragen darf?
Ich bin Anästhesist von Haus aus und Intensivmediziner, habe aber auch viel Notarztdienst hier in Stadt und Umgebung gemacht. Mache ich heute noch, bemühe mich einmal im Monat Notarztdienst hier im Stadt- und Landkreis Osnabrück zu fahren. Habe ich letzten Samstag noch in Bad Rothenfelde gemacht mit 8 Einsätzen. War sehr interessant, und da sieht man dann die andere Seite so von den Zulieferern, wenn ich mal sagen darf, also den Rettungsdiensten, die Patienten in Notaufnahmen bringen, kann dort sehen, naja, wo ist die Übergabe, wo hapert es da, aber auch mal so horchen, gibt es Kritik oder was könnte man verbessern, und das macht mir immer noch viel Spaß, weil man dann auch mal die Realität so sieht, wie die Menschen leben, welche Probleme sie haben, was gibt es für soziale Probleme in der Bevölkerung, das sieht man dann schon im Notarztdienst sehr gut.
Also Sie wollen im Prinzip sehen, was man noch verbessern kann. Deshalb machen Sie das.
Ja, da gibt es verschiedene Ebenen, auf denen man das macht. Natürlich intern in der Klinik. Und wir haben eine ganze Liste, die abgearbeitet wird. Leider wurden wir durch Corona 1,5 Jahre jetzt aufgehalten, mehr oder weniger, weil wir wenig Kontakte pflegen konnten nach extern. Wir sind natürlich gut vernetzt über die Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin, über die Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Intensiv- und Notfallmedizin natürlich auch. Da gibt es natürlich Nachrichten, und die Probleme sind überall die gleichen.
Wie sieht denn eigentlich dann so bei Ihnen ein typischer Alltag aus, so ein typischer Arbeitsalltag? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich fange meistens um 7 Uhr an, und dann geht es erstmal mit den technischen Dingen vorbereiten, Apotheken freigeben, bestellen letztendlich. Dann geht es derzeit um viele Meldungen wegen Corona. Da haben wir ein System, das nennt sich IVENA, das ist ein interdisziplinärer Notfallnachweis. Da sind fast alle Leitstellen in Niedersachsen miteinander vernetzt, und da können wir sehen, welche Patienten kommen, und die wollen Meldungen haben. Die gehen natürlich dann auch ans Gesundheitsministerium nach Niedersachsen, Sozialministerium. Wie viele Corona-Patienten liegen auf Stationen? Wir sind auf Intensivstationen, wie viele haben nur Verdacht etc. Lange Listen, die müssen ausgefüllt werden. Dann Listen geht es an die Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfallmedizin. Die wollen auch sehen, wie viele Patienten waren am Vortag da, wie viele waren mit Corona da, gab es dadurch Ausfälle im Personal oder haben wir Patienten verlegt in andere Krankenhäuser, weil die Kapazität nicht ausreicht. Das wird morgens erstmal alles erledigt und dann wird natürlich Teams gebildet morgen. Wer macht den Fachbereich, also innere Medizin, wer macht Chirurgie, wer macht die Neurologie von den Pflegekräften und dass die dann Teams bilden mit den Ärzten. Das ist alles genau zugeordnet. Ja, und dann letztendlich kommen ja schon die ersten Patienten. Wir machen gleichzeitig auch noch die Abstriche bei uns in den Notaufnahmen für Patienten, die als Notfall ins Krankenhaus reinkommen. Schnellabstriche und PCR-Tests, das muss auch organisiert werden. Und um 8 Uhr gehen dann die Visiten los auf der Aufnahmestation, denn das muss natürlich klar sein, die Betten werden im Laufe des Vormittags dann schon wieder für neue Patienten gebraucht und dort muss dann eben halt entschieden werden, bleiben die Patienten im Krankenhaus oder können sie nach Hause, brauchen sie noch Untersuchung. Das muss dann also schon früh morgens entschieden werden, damit gegen Mittag die Station letztendlich so weit wieder frei ist, dass neue Patienten bis zum nächsten Tag aufgenommen werden können.
Das klingt ehrlich gesagt nach ein bisschen viel Papierkram ganz am Anfang des Tages, wenn ich das gerade richtig verstanden
habe. Ja, vieles läuft natürlich elektronisch, ne, über einen PC, computermäßig, ne, das ist ganz klar, aber das ist halt heute Dokumentation, das ist das A und O und auch die Kommunikation, auch wenn es übers Internet ist, mit anderen Notaufnahmen über die Evena, über Digina, letztendlich diese ganzen Gesellschaften, die da ihre Tools zur Verfügung stellen.
Die erleichtern das Ganze dann auch schon ein bisschen, vermute ich.
Da kriegt man auf jeden Fall einen Überblick, wie es in anderen Bereichen Niedersachsen aussieht und das Gleiche wird dann auch bei uns passieren.
Was ist denn so die größte Herausforderung, wenn so eine Person eingeliefert wird und man sie dann das allererste Mal sieht?
Erstmal die ärztliche Einschätzung. Wenn jetzt ein Patient eingeliefert wird, dann kommt er ja mit dem Rettungsdienst. Dann gibt es mit Sicherheit eine Verdachtsdiagnose, weswegen er denn ankommt. Und der Patient kann in der Regel ja auch befragt werden. Selten, dass er bewusstlos ist, dass er nicht befragt werden kann oder intubiert beatmet ist für einen Schockraum. Aber es hat alles einen Prozess natürlich. Zuerst kommt er in den Übergabebereich. Dort treffen sich Schwester und Arzt und hören sich die Übergabe vom Rettungsdienst an. Dann wird der Patient befragt, kurz eventuell symptomorientiert untersucht und dann kommt er in eine Behandlungskabine herein. Parallel dazu wird er verwaltungstechnisch aufgenommen, er wird triagiert, das heißt, er kriegt eine Zuordnung zu der Dringlichkeit letztendlich. Dann wird meistens dann in der Behandlungskabine Blut abgenommen, EKG geschrieben, vielleicht dann im Anschluss Ultraschalluntersuchung gemacht und natürlich ganz körperlich untersucht.
Und ein Ultraschall wird bei allen Menschen gemacht?
Nicht bei allen Menschen, nein, symptomorientiert. Je nachdem, was erforderlich ist. Man kann Ultraschall natürlich vom Herzen machen, vom Bauchraum letztendlich machen, von den Gefäßen machen. Das ist schon eine große Hilfe und das ist auch so primär das Diagnostikum in einer Notaufnahme.
Gibt es denn eine unterschiedliche Herangehensweise, ob da jemand jetzt mit ganz, ganz starken Schmerzen ankommt oder einen ganz schweren Unfall hatte oder ob da jemand jetzt mit leichten Beschwerden ankommt?
Ja, der Schmerz ist ja sicherlich eines der primären Ursachen, warum Patienten in eine Notaufnahme gehen. Nehmen wir mal einen Patienten mit Harnleiterkoliken, die sind, ich habe es noch nie selber gehabt, aber müssen sehr schmerzhaft sein und sehr belastend sein für die Menschen. Da hilft in der Regel dann eine IV-Analgesie. Das heißt, da hilft jetzt auch keine Tablette, die man da einnehmen kann, sondern da gibt es dann entsprechende Standards, die man IV gibt, also intravenös über eine Infusion.
Wie sind dann so die allerersten Untersuchungen? Also wir haben gerade schon gesagt, Blutdruck wird gemessen und...
Ja, also wenn der Patient mit dem Rettungsdienst kommt, wenn der Patient mit dem Rettungsdienst kommt, ist das in der Regel schon gemacht worden. Ja. Ne? Also wir nennen das Vitalwerte, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, wird mit Pulsoximetrie an einem Finger, so einem kleinen Fingerclip gemessen, kennen sicherlich meistens. EKG zur Überwachung der Herzfrequenz ist dabei in der Regel häufig schon auch der Blutzucker, ganz wichtig, wenn Patienten Störungen des Bewusstseins haben oder der Wachheit haben, also sehr schläfrig sind zum Beispiel, ist der Blutzucker natürlich auch wichtig. Und ganz wichtig ist natürlich die Temperatur. Ist ein Problem, was in den letzten Jahren vielfach auch wissenschaftlich angegangen ist, ist die Sepsis, also die Blutvergiftung. Die ist gar nicht mal so selten und es kommt immer wieder vor, dass ein Patient mit dem Verdacht eines Schlaganfalls zu uns in die Klinik kommt, sicherlich 3-4 Mal in die Woche und der hat eine Sepsis, eine Blutvergiftung. Und da muss nicht die Temperatur ganz hoch sein, sondern kann auch niedrig sein. Und wir haben das sogenannte Scores, Q-Sofa-Score, wodurch man ganz einfache Dinge rauskriegt. Kann, aha, hier liegt also wahrscheinlich was anderes vor als ein Schlaganfall. Und wenn man dann mal die Temperatur misst, kommt man schnell auf die Idee, dass eine Sepsis vorliegt und dann der Weg natürlich völlig anders für diesen Patienten geht.
Das heißt, die Symptome von einem Schlaganfall und einer Blutvergiftung sind ähnlich?
Ja, wenn Sie zum Beispiel sich überlegen, haben Sie schon vielleicht mal jemanden gesehen, der eine schwere Blutvergiftung hat, dann wird man müde und das Bewusstsein wird eingeschränkt. Wenn Sie denjenigen ansprechen, sagen Sie mal Ihren Namen, dann kommt da gar nichts. Der ist nicht mehr klar im Kopf und das ist dann schon ein Wert. Wir nennen das Bewusstseinsstörung, wird gemessen durch die Glasgow-Coma-Scale, auch so ein schwieriger Begriff, der eigentlich uns einen Grad der Bewusstseinsschränkung zeigt. Fängt an, sagen Sie mal Ihren Namen, Wenn da nichts kommt, ne, dann kann man das noch verstärken und sagen, laut reden oder eventuell mal anschubsen und ihren Namen, dann kommt dann was. Oder machen sie die Augen auf, ne, oder bewegen sie den Arm. Und wenn sie da ganz wenig haben oder die falsche Reaktion haben, dann kriegen sie einen Wert auf dieser Skala. Der sagt ihnen, hier ist das Bewusstsein eingeschränkt. Und da muss man natürlich die Ursache wissen. Und wenn sie dann zusätzlich noch sehen, dass der Patient ganz schnell atmet, also schneller als normal, und niedrigen Blutdruck hat, dann haben sie schon einen Score erfüllt, der für eine Sepsis spricht. Und Bewusstseinsstörung ist natürlich auch das Hauptsymptom von einem Schlaganfall. Neben der Lähmung natürlich, da kommen viele, aber auch kann natürlich das Bewusstsein gestört sein oder einer Blutung im Kopf. Vergiftungen können natürlich auch, ob sie nun jetzt mit Drogen selbst eingenommen sind oder durch andere Substanzen unfallmäßig oder versehentlich aufgenommen werden, auch dazu führen, dass das Bewusstsein eingetrübt wird. Dafür gilt dann diese Übergabezeit zwischen dem Rettungsdienst. Was kann sein? Was ist in der Vorgeschichte gelebt? Was für Werte habt ihr erhoben? Und was ist von dem Patienten sonst noch bekannt? Hat er das schon mal gehabt? Oder ist er in letzter Zeit in Krankenhausbehandlung gewesen? Also das ist schon komplex in dem im Bereich und führt dann schon in eine richtige Richtung.
In so einem Fall kommt man dann ja wahrscheinlich auch schon recht schnell dran, weil die Beschwerden dann doch schon recht stark sind. Aber manchmal, wenn man in die Notaufnahme kommt, dann sitzt man da ja doch schon ein kleines bisschen länger. Woran liegt denn das eigentlich?
Ja, Wartezeiten. Also man muss eigentlich wissen, in die Notaufnahme will man gar nicht gehen.
Das stimmt.
Außer man hat Grund dafür, stärkste Schmerzen oder der Arm hat eine Fraktur oder man kriegt schlecht Luft oder hat eine Lähmung. Also da muss es einem schon richtig schlecht gehen. Vielfach ist es heute so in Deutschland, zeigen auch Studien immer wieder, dass 20 bis 30, teilweise noch mehr Prozent der Patienten, die in eine Notaufnahme kommen, dort eigentlich nicht richtig sind. Das heißt, sie müssen eigentlich zum Hausarzt oder zum hausärztlichen Notdienst gehen. Einige Patienten, die haben natürlich nicht die Möglichkeiten, wenn sie dann zum Beispiel nach einer Fraktur oder einem Trauma dorthin kommen zu Fuß, werden sie natürlich von uns auch gesehen. Aber vieles, was ambulant geht, sollte auch im ambulanten Bereich bleiben. Wir nehmen ungefähr die Hälfte unserer Patienten stationär auf. Das ist schon eine ganze Menge. Die Hälfte eben halt, die zu Fuß kommt, geht wieder nach Hause, das heißt ambulant. Und eigentlich hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass diese Patienten eigentlich auch zum Hausarzt müssen. Dadurch kommt es natürlich zu Wartezeiten. Jeder Patient wird triagiert. Das heißt, es gibt mit einem Computerprogramm eine Ersteinschätzung. Diese Ersteinschätzung gibt natürlich eine gewisse Wartezeit, die dem Patienten zumutbar ist. Und je nachdem, wie viel wirklich schwer verletzt reinkommen oder eingeliefert werden, verlängert sich natürlich die Wartezeit derjenigen, die mit weniger schweren Erkrankungen reinkommen.
Das heißt, idealerweise müssten die Menschen dann schon von Anfang an wissen, also mit dieser Beschwerde am besten nicht ins Krankenhaus gehen, sonst bin ich da im Prinzip dafür schuld, dass die Menschen da länger sitzen, die stärkere Schmerzen haben als ich.
Es geht nicht um Schuld. Jeder Mensch, der natürlich ein Problem hat und in eine Notaufnahme geht, hat natürlich das Bedürfnis, fühlt sich krank und möchte Hilfe haben, ganz klar.
Ja.
Der eine oder andere versucht natürlich im Hausarzt vorbeizukommen, dann wird er möglicherweise gesagt, ja, gehen Sie damit gleich mal in die Notaufnahme. Das ist alles schwierig, eine telefonische Diagnose kann man halt nicht stellen, man muss sich schon die Patienten selber angucken und im Krankenhaus versuchen wir eben halt dem Patienten dadurch gerecht zu werden, dass man die Triage macht, das heißt, es geht nicht nach Erscheinen, die Reihenfolge der Behandlung, sondern nach Dringlichkeit. Und je nachdem, wie viele dringliche Patienten kommen, müssen die anderen länger warten. Das ist halt so.
Haben Sie denn auch einen Tipp, wie man am besten entscheidet, ob man in die Notaufnahme gehen sollte oder ob der Gang zum Hausarzt die richtige Wahl ist?
Also wenn man sich die Frage stellt, muss ich stationär bleiben und die ja beantworten kann, dann sind Sie in der Notaufnahme richtig aufgehoben. Ansonsten würde ich vorschlagen, einmal in der Praxis beim Hausarzt anzurufen und nachzufragen, was der meint, ob er sie jetzt akut behandeln kann. Wenn sie zu Fuß gehen können, dann ist das der richtige Weg. Es gibt natürlich aber auch Menschen, die gar nicht mehr laufen können und sind auf den hausärztlichen Bereitschaftsdienst angewiesen, den Notdienst, dass er rausfährt und sich die Patienten anguckt. Das dauert natürlich auch sehr lange und da stellt sich dann die Frage, ob dann der Rettungsdienst der richtige Partner für sie ist, den sie dann anrufen können.
Und mit diesem Notdienst arbeiten Sie auch zusammen? Kommt der vom Krankenhaus oder von wo genau fährt der los?
Das ist der KV-Notdienst, der außerhalb der Sprechzeiten der Praxen arbeitet und wird von der Kassenärztlichen Vereinigung gestellt, die aber auch gleichzeitig die KV-Notdienstambulanz besetzen außerhalb der normalen Öffnungszeiten der Praxen. Es gibt natürlich auch Hausärzte, die Hausbesuch machen. Da kann man natürlich dann auch drauf zurückgreifen.
Wie sieht das denn eigentlich aus mit der Belegung bei Ihnen in der Notaufnahme? Gibt es da irgendwelche Zeiten, wo besonders viel los ist, wo nicht so ganz so viel los ist? Also ich denke zum Beispiel ans Wochenende, da haben ganz viele Menschen frei, können in der Freizeit ganz viel machen, oder aber da spielen auch die ganzen Amateurfußballer. Da passiert ja auch das öfteren Mal. Gibt es da irgendwelche Wochentage oder Uhrzeiten, wo dann besonders viel los ist?
Ja, natürlich. Das kann man ganz genau sagen. Am Wochenende ist natürlich schon eine ganze Menge los. Jetzt bei Corona-Zeiten war es ein bisschen weniger, aber ich spreche da gerade vor allem die Freizeitaktivitäten an. Es ist nicht unbedingt Fußball, sondern auch viele andere Sportarten. Zusätzlich kommen noch die E-Scooters dabei, die E-Biker dabei, die mit hohen Geschwindigkeiten durch die Gegend fahren und dann durchaus mal im Graben landen oder vor dem PKW. Sport ist natürlich Fußball mit der Favorit, das ist ganz klar. Muss jetzt nicht Profifußball sein, Freizeitfußball, das ist natürlich verletzungsaktiv. Es geben aber auch die verschiedensten Arten von Sportarten, die zu Unfällen führen. Das ist natürlich am Wochenende jetzt wieder deutlich angestiegen, nachdem die Bevölkerung mehr Freiheiten hat. Dafür sind natürlich wir zuständig und behandeln diese Patienten. Ansonsten ist immer montags bis freitags auch weiter Highlight, weil viele Patienten dann auch natürlich aus den Praxen in die Notaufnahmen geschickt werden. Am Donnerstag ist es ein bisschen ruhiger. Von den Uhrzeiten her kann man sagen, es geht wie auf dem Bahnhof in Bombay. Zwischen 3 und 5 Uhr wird es ein bisschen ruhiger und sonst ist aber da immer was los.
Also 3 und 5 Uhr morgens oder nachts?
Morgens, ja.
Sie haben gerade gesagt, dass jetzt besonders durch die E-Scooter und die E-Bikes oder E-Bikes die Zahl jetzt zugenommen hat. Das heißt, in den letzten Jahren ist es dann doch schon auf der Notaufnahme ein bisschen stressiger geworden, weil eben diese ganzen Elektrofahrzeuge dazu kamen.
Ja, man muss sehen, also die Unfälle im Straßenverkehr haben deutlich zugenommen, natürlich auch und Schwerverletzten auch durch die Protektion über die letzten 20, 30 Jahre, Airbag etc. und die Konstruktion der Fahrzeuge. Das ist runtergegangen und jetzt leicht kontinuierlich steigen dann natürlich dann die anderen Fahrzeuge, das merkt man natürlich schon, die dann praktisch diese Lücke wieder schließen. Von da viel mehr in dem Bereich kann man nicht sprechen, gewichtet sich eben nur anders.
Aber hat sich dadurch trotzdem Ihre Arbeit ein bisschen verändert, weil die Verletzungen dann ja auch ein kleines bisschen anders sind?
Ja, wenn Sie früher Fahrrad gefahren sind und Sie sind mit dem Fahrrad gestürzt, dann haben Sie sich die Unterarme gebrochen, vielleicht auch den Unterschenkel, das ist beim E-Bike heute genauso. Selten, dass Sie dann mit dem Kopf stürzen, darum wirklich wichtig beim E-Bike und auch eigentlich für alle Fahrradfahrer oder E-Scooterfahrer einen Helm aufzusetzen. Denn schwere Schädel-Hirntrauma, die auch tödlich ausgehen, gibt es immer wieder.
Und wenn dann so eine Verletzung ja doch schon recht stark ist oder recht schlimm ist, dann muss man ja dann auch, haben Sie gerade auch schon gesagt, stationär bei Ihnen im Klinikum aufgenommen werden. Was passiert denn dann eigentlich so? Wie gehen Sie im Klinikum dann vor?
Also das hängt jetzt ja ab, wenn wir von einem Schwerverletzten sprechen, wird er in der Regel auf einer Überwachungsstation oder gegebenenfalls auf einer Intensivstation weiter behandelt. Diese Patienten kommen direkt nach Einlieferung in den Schockraum. Da ist ein Team, was den Patienten komplett untersucht und entsprechend dann auch die Medikamente verabreicht. Nach 10 Minuten wird der Patient ein Ganzkörper-CT gekriegen. Das heißt also, alles wird geröntgt im CT. Und dann, je nachdem, was dabei rauskommt, wird der Patient sofort operiert oder er kommt auf die Intensivstation oder über eine Überwachungsstation und wird dort weiter therapiert. Wenn wir den normalen Patienten sehen, der jetzt nicht intensivpflichtig oder überwachungspflichtig ist, wird dieser Patient, nachdem er untersucht worden ist, letztlich alle relevanten Daten zusammengetragen wird und die Entscheidung getroffen wird, dass er stationär bleiben muss, wird über das Bettenmanagement ein Bett, möglichst auf der entsprechenden Station, die zu dem Fachbereich gehört, gesucht. Dann kriegt der Patient in jedem Fall derzeit einen Schnelltest und auch einen PCR. Test, damit wir von vornherein schon mal wissen, haben wir es hier mit einem Patienten, der potenziell Covid-19 positiv ist. Der PCR-Test dauert natürlich ein paar Stunden, dann haben wir aber erst nach 6 Stunden die Sicherheit. Vorher wollen wir natürlich schon ungefähr wissen, ist der positiv oder negativ. Und dann geht es natürlich auf den Stationen. Da haben wir Transportdienste etc. extra, die Patienten dann auf den Stationen bringen.
Diese Tests werden auch bei Menschen gemacht, die schon vollständig geimpft sind oder nur bei den Menschen, bei denen erst eine Impfung vorliegt oder gar keine?
Die PCRs machen wir bei allen, denn Sie wissen ja sicherlich, dass man, auch wenn man doppelt geimpft ist und das entsprechend schon 15 Tage her ist, trotzdem infiziert sein kann und auch andere Menschen infizieren kann. Man merkt es vielleicht eben nicht, das ist die Krux dabei. Darum kriegen die auch diese PCR-Tests, das ist die höchste Sicherheit, die gegeben ist.
Und was passiert, wenn dann so ein PCR-Test positiv ausfallen sollte?
Dann wird dieser Patient natürlich auf der entsprechenden Station isoliert bzw. kommt auf eine Covid-19-Station. Wir halten derzeit immer noch Betten in den Bereichen frei, extra für diese Patienten. Und auch im Bereich der Intensivstation haben wir Betten in dem Bereich freigestellt, weil wir ja natürlich damit rechnen, dass wir jetzt diese vierte Welle ansteigen wird und wir tatsächlich dann auch im Winter dann wieder Patienten mit Covid-19 für Normalstationen und Intensivstationen bekommen werden.
Wie bereiten Sie sich denn darauf schon vor?
Erstmal werden wir weiterhin mit unseren Masken arbeiten, gerade in sensiblen Bereichen, also mit FFP2-Masken, in der Notaufnahme sicherlich und auf den Intensivstationen, um unser Personal zu schützen, ganz wichtig, um mit diesen hoch ansteckenden Varianten nicht das ganze Team zu gefährden. Dann haben wir über anderthalb Jahre unsere Prozesse und Strukturen ja so gestaltet, dass Patienten, wenn sie dann mit dem Rettungsdienst kommen, direkt in einen Isolationsbereich reinkommen. Wir würden noch in der Rettungswagenhalle den Schnelltest machen und abwarten, ob der positiv oder negativ ist. Wenn der Patient aber Symptome hat, die auf eine Covid-19-Infektion hindeuten, dann würden wir den Patienten isolieren und tatsächlich dann auch auf eine Covid-Station legen, nach Untersuchung entsprechend mit Schutzausrüstung etc. Auch das Labor gibt durchaus Hinweise. Bestimmte Laborwertkonstellationen zeigen uns, dass hier eine Infektion mit Covid-19 schon vorliegen kann. Also bestimmte spezielle Werte letztendlich, die wir miterheben. Wenn der Patient zu Fuß kommt, mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, so wie das Gleiche, wird er natürlich triagiert, wie alle anderen auch, kommt in einen separaten Wartebereich, der von den anderen abgetrennt ist und wird dann sofort oder später, je nachdem wie stark die Symptome sind, auch in einen isolierten Bereich überführt.
Wann genau wird denn dieser Test gemacht? Also direkt, wenn diese Person in das Klinikum reinkommt?
Wir messen im Eingangsbereich die Temperatur. Wenn der Patient schon da auffällig ist, wird er dann gleich isoliert. Dann haben wir jemanden, der permanent da ist und die Teste selbst dann macht. Der wird gerufen und der Test wird dann gemacht im Isolierbereich. Der Patient wird also schon da und isoliert innerhalb der Notaufnahme. Und dann haben wir ja innerhalb von 15 Minuten das Testergebnis.
Wenn eine Person ganz, ganz starke Schmerzen hat, dann kann man ja eigentlich keine 15 Minuten warten.
Nein, der wird ja trotzdem behandelt.
Ach so. Ne?
Das Personal muss mit Schutzausrüstung an diesen Patienten arbeiten und wartet natürlich nicht das Ergebnis ab, bevor sie dann tätig werden, sondern macht das parallel natürlich.
Ja, das macht Sinn. Sie haben ja tagtäglich mal mit ganz schlimmen, mal mit nicht ganz so schlimmen Dingen zu tun in Ihrem Beruf. Gab es denn da auch schon mal irgendwas, was irgendwie ein bisschen lustig war, auch trotz des Grundes, warum diese Person bei Ihnen in der Notaufnahme gelandet ist? Eine lustige Situation, irgendein lustiger Hintergrund?
Ja, lustig geht ja immer zu Kosten anderer. Also schöne Dinge sind passieren natürlich auch. Passiert immer wieder, dass wir Geburten in der Notaufnahme haben von Frauen eben halt, die gar nicht gemerkt haben, dass sie schwanger sind und dann plötzlich mit Bauchschmerzen kommen und dann in der Notaufnahme plötzlich Presswehen kriegen und dann geht es so schnell teilweise, dass eben halt das Kind in der Notaufnahme kommt. Noch letzte Woche passiert bei einer Frau, die es nicht mehr in den Kreißsaal geschafft hat, dann können wir auch in einer Behandlungskabine entbinden. Natürlich mit Hilfe der Mitarbeiter aus dem Kreißsaal, letztendlich mit den Hebammen natürlich, die dann schnell runterkommen. Aber das ist natürlich dann auch so ein Erlebnis für unsere Mitarbeiter, was wirklich schön ist und dann auch motivierend ist. Und darum finde ich das ganz gut. Und das ist ein Erlebnis, was anderes ist und was Schönes ist, weil ja hier ein Mensch geboren wird und gesund ist.
Dann müssen Sie mir doch aber mal erklären, wie man nicht merken kann, dass man schwanger ist. Normalerweise sieht man das doch. Die Person wird auf einmal ein bisschen dicker und die Periode bleibt aus. Also irgendwie...
Naja, Sie mögen da recht haben, aus Ihrer Sicht. Aber darum fahre ich ja auch Notarzt, um mal wirklich einen wirklichen Querschnitt durch die Gesellschaft zu bekommen. Und da ist eben noch nicht jeder so dünn und, sagen wir mal, wohlgeformt. Da gibt es eben halt auch schon Menschen, die übergewichtig sind und nicht vielleicht auch nicht so genau auf die eigene Gesundheit gucken und dann sich denken, naja, die Periode fällt aus und sich dann keine Gedanken darüber machen, eventuell schwanger zu sein und das ganze Umfeld auch vielleicht nicht in der Sicht darauf guckt, ob es einem gut geht, wie es einem geht. Und dann kann das schon passieren, auch heutzutage.
Was machen Sie denn dann? Also wie gehen Sie dann damit um? Wie erklären Sie der Frau jetzt, sie sind schwanger? Oder wie wird das dann festgestellt, dass diese Frau schwanger gewesen ist oder schwanger ist?
Naja, wenn sie ein Kind geboren hat, zum Beispiel in der Notaufnahme, wird sie das Produkt, das Kind, ja auch sehen und das schreit ja dann auch in der Regel. Ne? Gott sei Dank ist es bis jetzt immer gesund gewesen und es hat alles gut geklappt. Aber das ist dann schon selbstredend letztendlich oder selbstschreiend die Erklärung, was passiert ist. Ne? Das ist natürlich dann für die möglicherweise in den ersten Sekunden ein Schock, aber in der zweiten oder dritten Sekunde überwiegt dann schon das Mutterglück. Das hat man dann auch immer schon so gesehen.
Ich meinte aber auch eigentlich eher, bevor das Kind auf die Welt kommt. Also Sie merken ja wahrscheinlich nicht direkt erst, wenn das Baby auf der Welt ist, dass die Frau schwanger ist, sondern welche Tests werden da gemacht, dass Sie dann auf einmal feststellen, oh, diese Frau hat da tatsächlich gerade ein Baby im Bauch und das ist jetzt gerade kurz davor, geboren zu werden. Ja. Was für Tests merken Sie das?
Da macht man einfach einen Ultraschall und dann sieht man das Kind. Ne? Wenn jemand dann sagt, oh, ich habe so Bauchschmerzen, der Bauch wird immer dicker und das in den letzten Monaten schon so, weiß gar nicht, was los ist, und dann kann man natürlich einen Schwangerschaftstest machen, der dauert vielleicht 20 Minuten oder bei uns im Labor entsprechende Werte, die dauern länger, aber man kann ganz einfach einen Ultraschall auf dem Bauch halten, da sieht man das sofort.
Stimmt, hatten Sie ja ganz am Anfang einmal erwähnt, dass auch ein Ultraschall einer der ersten Tests ist, die gemacht werden.
Vielfach wird im Ultraschall gemacht, weil das ist einfach eine Untersuchungsmethode, die schnell am Patienten verfügbar ist, weil die Geräte fahrbar sind. Das macht keinen Schaden beim Patienten, ist also keine Strahlung in dem Sinne. Man muss nicht irgendwo reinstechen, es ist nur ein bisschen kalt. Der Patient hat dadurch also keinen Schaden. Ne? Das ist ja immer auch ein Grundsatz der Medizin, auf jeden Fall nicht zu schädigen den Patienten. Und man hat relativ schnell ein Ergebnis.
Das ist, dann macht die Arbeit doch auch wirklich schön Spaß, wenn man auf einmal sieht, jo, die Mutter freut sich, das Baby ist auf einmal da.
Genau.
Oder?
Mhm.
Ja. Und mit dieser Arbeit, die Sie machen, das ist ja doch ganz schön anstrengend. Nicht nur körperlich, weil Sie die ganze Zeit stehen, sondern auch mental ist es wahrscheinlich gar nicht mal so einfach, wenn man da immer die ganzen verletzten Menschen sieht, die da ankommen und die leiden. Gibt es auch irgendeinen Ausgleich, den Sie dann nach der Arbeit machen, den Sie zu Hause machen, wenn Sie dann nach Hause kommen nach Feierabend?
Meine Frau und ich, wir haben einen schönen Garten und da halten wir uns, wenn das Wetter es zulässt, nach Möglichkeit auf und machen Gartenarbeit, machen Projekte im Garten, bauen um etc., gestalten und ja, ziehen auch mal Unkraut, ne, aus. Ne?
Was haben Sie denn da so bei sich im Garten?
Wir haben eine Kräuterspirale, wir haben mehrere Hochbeete, Kompost macht natürlich immer Arbeit und ist natürlich auch Gold wert im Garten. Teich haben wir letztendlich, wir haben einheimische Orchideen und ein Gewächshaus, in dem meine Frau im Wesentlichen Gemüse zieht. Ja, das ist schon eine ganze Menge, was es dazu zu tun gibt.
Mit Fischen im Teich?
Ja, Moderlieschen. Das sind fast unscheinbare Fische, etwa so 8 bis 10 cm lang. Sie werden natürlich nicht gefüttert, sondern sie fressen Algen letztendlich und halten den Teich ein bisschen sauber. Wir werden meist eingeschleppt mit Enten, die haben die Eier an ihren Flossen. Kann man aber natürlich auch erwerben und das haben wir auch gemacht. Und die leben seit über 10, 15 Jahre in dem Teich und halten den Teich sauber.
Wenn man sie auch nicht füttern muss, ist das ja auch schon sehr praktisch. Hat man nicht so viel Verantwortung.
Nee, es geht nicht um die Verantwortung, sondern es geht den Eintrag von Nitraten letztendlich ins Wasser. Ne? Wenn sie füttern oder so, dann haben sie natürlich was auch Futter, was nicht von den Fischen gefressen wird, sondern runterfällt. Und das sind Nitrate für natürlich Algen etc. Und die möchte man natürlich nicht drin haben.
Das macht Sinn, das stimmt. Wir haben gerade schon einmal über die Geburten in der Notaufnahme gesprochen. Das ist ja auch wahrscheinlich immer so eine Überraschung, wenn da auf einmal eine schwangere Frau kommt. Aber haben Sie auch schon mal eine andere Überraschung in der letzten Zeit überlebt? Nicht überlebt, erlebt.
Also überlebt, da habe ich schon einiges. Überraschungen, ja, gibt es kaum, also wirklich. Dafür machen wir das einfach zu lange. Eine schöne Sache, an die ich mich erinnern kann, wenn wir da nochmal zurückkriegen, war wirklich, das ist schon Jahre jetzt her, eine junge Frau, die beim Verkehrsunfall nicht angeschnallt war, war ein altes Auto, gab noch kein Airbag, die wirklich schwer verletzt war, 17, 18 war, als Beifahrerin dann durch die Scheibe gegangen ist, das ganze Gesicht war zerschnitten, man konnte weder die Augen noch die Nase noch die Ohren wirklich identifizieren. Und die ist nach 2 Jahren wiedergekommen und war nach vielen Operationen auch bei uns im Haus kosmetisch beziehungsweise durch die Mundkiefer- und Gesichtschirurgie wieder so hergestellt, dass man sagen konnte, oh, das hat sich wirklich gelohnt, das ist ein schönes Ergebnis geworden. Das hat sie selber dann auch so empfunden, als sie dann Bilder gesehen hat, früher natürlich schon von ihrem Unfall, wie das dann aussah. Und das ist dann schon ein schönes Ergebnis, vielleicht auch überraschend dann auch, dass es so gut geworden ist und das hat uns dann gefreut.
Ja, den Chefarzt der MKG hatten wir auch vor kurzem in einer Folge dabei.
Herr Wermker.
Genau, Herr Dr. Wermke, das war die allererste Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben. Also kann ich auch nur an dieser Stelle einmal empfehlen. Einmal anhören, ist sehr spannend. Wie genau sind Sie dann bei dieser Patientin vorgegangen? Also was genau waren da so die Schritte? Wie geht man dann in so einem Fall vor?
Ja, die ist damals natürlich über den Schockraum gekommen, also Verkehrsunfall letztendlich. Hatte neben diesen Gesichtsverletzungen vielfache Verletzungen auch noch der Extremitäten, also der Beine und Arme letztendlich, Frakturen hatte auch ein Schädel-Hirntrauma, also eine Verletzung des Gehirns, kam schon vom Notarzt intubiert beatmet, das heißt also unter in einer tiefer Narkose. Die ist nach der Diagnostik im CT dann auf die Intensivstation gegangen, beziehungsweise erstmal operiert worden, dann auf die Intensivstation gegangen, hat lange da gelegen, ist dann mehrfach wieder operiert worden und dann erstmal entlassen worden und dann in vielen Operationen dann über einen Zeitraum von 1,5 Jahren dann wieder hergestellt worden.
Und wie ist sie dann wieder bei Ihnen gelandet? Also haben Sie sie zufällig im Flur gesehen?
Ja,
oder?
Sie wollte sich einmal vorstellen und bedanken, wer denn da alles geholfen hat. Das kommt durchaus schon vor, dass sich Patienten wiederkommen, weil sie zum Beispiel reanimiert worden sind. Das heißt also, sie waren klinisch tot und wurden reanimiert aufgrund verschiedenster Dinge oder Erkrankungen und kommen dann vorbei und bedanken sich, dass wir ihr Leben gerettet haben.
Dann freut man sich doch mit Sicherheit auch richtig dolle. Also ja. wenn da jemand kommt und sagt, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie mir geholfen haben, dass ich jetzt wieder so ein schönes Leben haben kann, weil ich mich jetzt wieder so wohl in meiner Haut fühle.
Wir haben eine Ärztin, die bekommt jedes Jahr einen Blumenstrauß geschickt von einem Patienten, den hat sie vor etwa 20, 25 Jahren reanimiert. Der hat es überstanden damals, hatte einen Herzinfarkt. Danach ist nichts mehr passiert und da schickt ihr jedes Jahr einen Blumenstrauß an diesem Tag.
Das ist doch süß. Kann ich aber auch vollkommen nachvollziehen, dass der Patient das macht, weil ich glaube, das würde ich in diesem Falle auch machen. Ist es eigentlich auch das, was Sie damals als Kind beruflich machen wollten? Weil es ist, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, ein sehr erfüllender Job, wo man dann auch sich so schöne, über so schöne Dinge freuen kann, wie die eine Patientin, wo das Gesicht wiederhergestellt wurde. Also ist es das, was Sie damals machen wollten als Kind? Arzt werden?
Also mir wurde mit ungefähr 6, 7 Jahren der Blinddarm operiert. Das war in den 60er Jahren, ich bin ja schon ziemlich alt. Das hat der Hausarzt gemacht, zwar nicht auf dem Küchentisch, aber auch im Krankenhaus, aber mit Elternnarkose durch eine, glaube ich, Ohrenschwester damals noch. Nun gut, ich habe, glaube ich, bei den Schmerzen, warum auch immer, bin ich selber drauf gekommen, dass das der Blinddarm ist und habe das dann meinen Eltern vorgeschlagen oder meiner Mutter im Spezifischen, dass wir doch jetzt mal zum Arzt gehen müssten oder der kommen sollte. Er ist auch gekommen, wir waren im Krankenhaus, bin dann auch am gleichen Tag operiert worden. Es war dann auch der Blinddarm. Soweit so gut bin ich dann auf ein Dreibettzimmer in diesem Krankenhaus gekommen und da gleichzeitig wohl Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und in dem Zimmer lagen zwei junge Männer, so um 25 vielleicht, die hatten jeweils Unterschenkel gebrochen und lagen dort im Gips. Und jeder hatte unter seinem Bett einen Kasten Bier und der Fernseher lief den ganzen Tag. Und ich hatte eine Elternnarkose und da geht es einem, vielleicht erinnern sich da noch einige dran, 3 Tage wirklich schlecht mit Erbrechen, Übelkeit, Kopfschmerzen. Es ging einem wirklich sehr, sehr schlecht und die machten da Party. Da habe ich mir gesagt, also das kann ja eigentlich nicht wirklich richtig sein. Da könnte man was ändern, sowohl an der Narkose als auch in der Situation im Krankenzimmer. Da ist es mir vielleicht nicht bewusst geworden, dass ich mich für diesen Bereich interessieren könnte. Aber dann habe ich mich doch mal für die Tätigkeit unseres Hausarztes weiter interessiert, da auch mal ein bisschen reingeschnuppert. Und der war sehr nett, lebt leider heute nicht mehr. Dann habe ich das ein bisschen weiter verfolgt. Und da es dann mit dem NC stimmte, habe ich das studiert. Und dann auch Narkosearzt geworden.
Wie kam es dann von Narkosearzt zum Leiter der Notaufnahme?
Ja, ich bin ja schon seit Beginn an, seit meiner ärztlichen Tätigkeit von 1985 Notarzt gefahren, vielfach eben halt hier im städtischen Bereich, am Landkreis auch. Und da ist es vom Notarztfahren in die Notaufnahme kein großer Sprung. Und als die Stelle dann eben halt entsprechend ausgeschrieben wurde, habe ich mich drauf beworben und bin auch genommen worden.
Das heißt, Sie waren die ganze Zeit jetzt hier am Klinikum Osnabrück?
Ja.
Wieso ist es denn das Klinikum geblieben? Was zeichnet das Klinikum so für Sie aus?
Ja, als ich damals angefangen habe, war, und ich glaube, das ist heute auch noch so, das Miteinander und untereinander, nicht nur der Ärzte, sondern auch der Schwestern und Pfleger, sehr gut. Ich will nicht sagen familiär, aber man verstand sich, auch verbal wie nonverbal letztendlich. Und das Klima damals in der Anästhesieabteilung, so wie heute auch in der Notaufnahme, ist gut. Das Miteinander arbeiten ist gut. Und von daher, wenn man so ein bisschen den Teamgedanken hat, ist das schon eine Crew letztendlich, mit der man so gerne zusammenarbeitet. Und darum habe ich nicht die Notwendigkeit gesehen, mich woanders zu bewerben.
Das habe ich tatsächlich auch schon von ganz, ganz vielen Ihrer Kollegen gehört, dass das Familiäre im Klinikum das Klinikum so auszeichnet und dass es ganz, ganz besonders ist. Ich würde sagen, wir kommen dann jetzt auch schon zu der letzten Frage, die wir allen Gästen hier beim Podcast stellen. Und zwar ist es die Frage, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder für die Patientinnen, die Patienten frei hätten, welcher Wunsch wäre dies?
Ja, fürs Klinikum muss man einfach sagen, für die Zukunft letztendlich wird es entscheidend sein, dass wir sowohl im ärztlichen wie im pflegerischen Bereich Personal gewinnen letztendlich und auch dieses Personal halten. Und da wünsche ich dem Klinikum eine gute Hand, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, um dieses Personal halten zu können und gewinnen zu können. Das wird die Zukunft der Krankenhäuser in ganz Deutschland und Europa sein. Wer das Personal hat, wird noch Medizin betreiben können. Wir sehen, dass in der Corona-Krise das größte Problem war, das mangelnde Personal, was auch entsprechend ausgebildet sein muss, letztendlich, um das bewältigen zu können. Und für unsere Patienten ist natürlich auch ausreichend Personal der höchste Gewinn. In der Pflege letztendlich auch, aber auch bei im ärztlichen Personal, die Diagnostik dann letztendlich machen. Und das wird die nächsten Jahre das Hauptthema in der Krankenhausversorgung in Deutschland werden.
Gibt es denn irgendwas, was Sie dem Personal oder Menschen, die darüber nachdenken, in diesem Bereich zu gehen, mitgeben würden?
Dass das eine sehr erfüllende Aufgabe ist. Sie ist zwar anstrengend, aber befriedigend letztendlich und stärkt einen selber. Und es gibt natürlich Höhen und Tiefen, wie in jedem anderen Beruf letztendlich auch. Und ich denke, dass es, obwohl die Politiker natürlich viel reden und dann wieder nicht einhalten, dass es aber stetig und kontinuierlich zu einer Verbesserung der Job, wenn man von Job sprechen kann und nicht von Berufung spricht, also die Jobumstände letztendlich verbessern werden, auch die Bezahlung letztendlich und dann auch mehr auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen, sei es in kürzeren Schichten, sei es in Teilzeiten etc., was es schon heute gibt. Da wird sich einiges bewegen.
Ich glaube, mit diesen Worten können wir diese Podcast-Folge an dieser Stelle beenden. Herr Dr. Denter, ich danke Ihnen, dass Sie hier gewesen sind und mir Ihren Fachbereich so schön erklärt haben. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich wünsche einen wunderschönen Tag noch.
Ich bedanke mich auch und auch Ihnen einen schönen Tag noch.
Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagenturteam von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region. Radio Osnabrück.